das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Romy Hiller.
Ja, herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Die Gesundheit gilt als unser höchstes und wertvollstes Gut. Zu viel Geld kosten darf sie aber trotzdem nicht. In Zeiten von klammen Kassen ist deshalb oft von drängenden Reformen die Rede. Dazu gehört auch die Gesundheitsreform, die die zuständige Ministerin heute umrissen hat und die schon Ende April vom Kabinett beschlossen werden soll. Den gesetzlichen Krankenkassen fehlen ohne diese Reform bis Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 40 Milliarden Euro. Die müssen mit Reform nun irgendwie, so gut es geht, eingespart werden. Das Ziel sind stabile Beiträge. Ob diese Rechnung aufgeht und wo die Gesundheitsministerin sparen und streichen will, Ilanit Spinner.
Es ist nicht der eine große Wurf, sondern viele kleine Eingriffe bei Ärzten, Kliniken und Patienten. Zusammen soll das eine der größten Reformen der gesetzlichen Krankenversicherung seit Jahren werden. Rund 20 Milliarden Euro will Gesundheitsministerin Wagen einsparen. Und alle im System sollen dazu beitragen.
Ich habe es auch ganz klar schon mehrfach gesagt. Angesichts der finanziellen Herausforderungen werden alle Bereiche und alle Beteiligten ihren Beitrag leisten müssen. Sonst können wir das Defizit schlicht nicht decken.
Ein Teil der Einsparungen setzt dort an, wo die meisten Kosten entstehen. In Krankenhäusern und Arztpraxen. Kliniken sollen weniger Zusatzvergütungen erhalten. Gleichzeitig soll stärker geprüft werden, welche Eingriffe wirklich notwendig sind, etwa durch eine verpflichtende Zweitmeinung. Bei Ärzten setzt die Reform vor allem bei den Honoraren an. Strengere Regeln bei der Abrechnung und weniger Extrazahlungen, etwa für offene Sprechstunden ohne Termin. Auch die Versicherten sollen von den Sparmaßnahmen betroffen sein. Die bisher kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern soll zwar nicht komplett gestrichen, aber eingeschränkt werden.
Weiterhin beitragsfrei mitversichert werden Kinder, Eltern von Kindern unter 7 Jahren, Eltern von Kindern mit Behinderung, die außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, pflegende Angehörige und Personen oberhalb der Regelaltersgrenze.
Zudem könnten Versicherte bei Zuzahlungen für Medikamente künftig mehr bezahlen. Statt aktuell 5 bis 10 Euro würden es 7,50 Euro bis 15 Euro sein. Ziel ist es insgesamt, die Ausgaben für Arzneimittel zu begrenzen. Krankenkassen sollen künftig höhere Rabattverträge mit Herstellern aushandeln und so die Preise drücken. Auch die Kassen selbst sollen stärker in die Pflicht genommen werden, dürfen nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Zudem sollen Verwaltungskosten gesenkt und Abläufe effizienter organisiert werden und Vergütungen von Führungskräften begrenzt werden. Die gesetzlichen Krankenkassen begrüßen die Vorschläge von Gesundheitsministerin Wagen, unterstützen zudem eine Erhöhung der Alkohol- und Tabaksteuer.
Wir haben heute ein Pflaster für unser Gesundheitswesen bekommen, also damit wir in diesem Jahr keine steigenden Beiträge haben. Wir brauchen jetzt Naturstrukturreform, Notfallversorgung. Die Krankenhausreform müssen wir sicher auch nochmal überdenken.
Bis Ende April will die Gesundheitsministerin einen Gesetzentwurf zu der Reform ins Kabinett bringen. Die aktuellen Pläne sind aber nur ein erster Teil. Bis Ende des Jahres sollen noch langfristige Ideen folgen, mit weiteren Eingriffen in die Struktur der gesetzlichen Krankenversicherung.
Wir wollen das noch ein bisschen sortieren und deshalb spreche ich mit Ferdinand Gerlach, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Finanzkommission, die der Bundesregierung 66 Vorschläge für diese umfassende Gesundheitsreform unterbreitet hat. Guten Abend, Herr Gerlach.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Kann jetzt das, was die Gesundheitsministerin heute vorgestellt hat, das Gesundheitssystem retten?
Das wird zumindest ein großer Wurf, wenn man daran denkt, dass im nächsten Jahr 15,3 Milliarden Euro fehlen. Und wenn da nichts passiert, dann würden die Beiträge der Versicherten steigen. Und das Paket, was die Ministerin heute vorgestellt hat, würde ausreichen, um diese Lücke zu schließen. Es wäre sogar möglich, wenn unsere Empfehlungen umgesetzt werden, dass die Beiträge sinken.
Aha, aber die Vorschläge, die Sie in Gänze gemacht haben, die sahen ja Einsparungen von mehr als 40 Milliarden vor einem Jahr. Bei Frau Wagen ist jetzt nicht mal die Hälfte.
Ja, so wie ich das verstanden habe, werden die Effekte der Maßnahmen natürlich weiter wirken. Auch die, die die Ministerin jetzt vorgestellt hat. Das ist etwa 3/4 von dem, was die Kommission vorgeschlagen hat. Einige andere Bereiche betreffen ja zum Beispiel das Finanzministerium und andere Ressorts. Mhm. Und das baut sich in den nächsten Jahren auf. Der Effekt wird im Jahr 2030 dann auch mit den jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen ungefähr bei 40 Milliarden Euro liegen.
Okay. Kommen wir gleich noch zu dem, was weiterführt über das, was heute vorgestellt wurde, was vielen gesetzlich Versicherten wirklich jetzt Sorgen machen dürfte, dass die Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung stark eingeschränkt werden soll. Auch Zuzahlungen in der Apotheke sollen steigen. Also mal ehrlich, muss der Beitragszahler für die Reform zu tief in die Tasche greifen?
Na, zunächst mal wird der Beitragszahler entlastet. Wenn nämlich nichts passiert, dann würden die Zusatzbeiträge stark ansteigen. Bis 2030 würde ein durchschnittlicher Versicherter mit seinem Arbeitgeber 680 Euro mehr bezahlen. Jemand, der an der Beitragsbemessungsgrenze verdient, also der Maximalbeitrag zahlt, sogar 1440 Euro. Und die Einsparungen, die durch diese Reform möglich sind, sind weitaus größer als die Belastungen, die mit Augenmaß jetzt in dem Reformpaket enthalten sind. Überwiegend richten sich die Empfehlungen an die Leistungserbringer, also an Ärzte, Kliniken, die Pharmaindustrie. Da ist das die Hauptquelle für Einsparungen.
Mhm. Na, wenn das so ist, dann gilt es nun, das auch den gesetzlich Versicherten zu erklären, dass es auch ankommt.
Genau.
Ein weiterer Aspekt, der heute auffällig war, das Einholen von Zweitmeinungen von Ärzten soll obligatorisch werden, auch um unnötige, teure Operationen und Behandlungen zu verhindern. Wie schwerwiegend ist denn das Problem im Alltag, dass Behandlungen durchgeführt werden, die oft gar nicht notwendig sind?
Ja, wir sind in vielen Disziplinen Europameister, nicht im Fußball, aber beim Operieren zum Beispiel. Die Leistungen, die besonders gut und attraktiv honoriert werden, werden in Deutschland auffällig häufig erbracht. Und es ist unser Vorschlag, dass Patienten, die zum Beispiel empfohlen bekommen, ein neues Knie einzusetzen, noch eine zweite Meinung von einem unabhängigen, wirtschaftlich mit dem ersten, der die Operation empfiehlt, nicht verbundenen Arzt einholen. Und wir gehen davon aus, es gibt Versuche der Technikerkrankenkasse, die das sehr deutlich zeigen, dass viele sich dann überlegen, dass man sich vielleicht nicht operieren lassen muss, sondern Physiotherapie macht. In jedem Fall sollen die Patienten das letzte Wort behalten. Die Patienten sollen völlig frei entscheiden, aber sie bekommen eine unabhängige zweite Meinung.
Mhm. Die meisten Vorschläge, ich komme jetzt auf das, was Sie schon vorhin anmoderiert haben aus Ihrer Sicht, die meisten Vorschläge der Kommission hat Nina Wagen berücksichtigt, aber nicht alle, weil sie zum Teil auch nicht, wie Sie gesagt haben, ihr Ressort betreffen. Also die Zuckersteuer, die ja aber als Pfund in der Landschaft liegt, oder den Karenztag, also einen ersten Krankheitstag ohne Lohnfortzahlung, wo es auch bei vielen zu Hause gleich klingelt. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass das noch kommt und auch möglichst schnell kommt?
Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Bei der Zuckersteuer muss man wissen, es gibt über 100 Länder auf der Welt, die eine solche Steuer haben. Es geht darum, die Hersteller dazu zu bewegen, den Zuckeranteil in den Getränken zu senken. In England, in Großbritannien, hat die Fanta nur halb so viel Zucker wie die Fanta in Deutschland. Das ist quasi das Ziel. Damit wollen wir Übergewicht, Diabetes etc. eindämmen. Karenztage haben wir nicht vorgeschlagen, würden wir auch nicht vorschlagen, weil Karenztage ja auch die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers im Krankheitsfall betreffen, nicht die gesetzlichen Krankenkassen entlasten würden. Und außerdem müssten hunderte von Tarifverträgen geändert werden, in denen das zugunsten der Arbeitnehmer geregelt ist.
Wir haben das teuerste Gesundheitssystem, sind aber nicht die gesündesten. Wie viel Verantwortung sehen Sie bei den Versicherten selbst?
Ja, auch die Versicherten können und sollten etwas dazu beitragen, indem sie sich gesund verhalten, möglichst nicht rauchen, nicht übermäßig Alkohol trinken. Das wollen wir ein bisschen unterstützen. Und es ist auch wichtig, dass Versicherte gut informiert und aufgeklärt sind. Aber ich möchte noch mal betonen, die Versicherten sollen selbst entscheiden, letztendlich welche Diagnostik und Therapie bei ihnen durchgeführt wird. Wir möchten aber vermeiden, dass Versicherte mit unnötigen, überflüssigen Leistungen traktiert werden. Und wir möchten erreichen, dass die Solidargemeinschaft der Versicherten nur solche Leistungen bezahlt, die auch nachgewiesenermaßen einen Patientennutzen haben.
Mhm. Ferdinand Gerlach, stellvertretender Vorsitzender der Finanzkommission, die die Vorschläge für die Gesundheitsreform gemacht hat, die noch viel Kritik abbekommen dürfte. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
So, und wir haben es mit der Zweitmeinung wörtlich genommen und den Arzt unseres Vertrauens nach seiner Meinung zur geplanten Gesundheitsreform gefragt. Eckhard von Hirschhausen für den Westdeutschen Rundfunk.
Eine zweite Meinung im ersten, sehr gerne. Wir haben heute schon ein Gesundheitssystem, was weder für die Patientinnen und Patienten noch für alle, die darin arbeiten, wirklich gut ist. Geschweige denn bezahlbar. Wir haben Gesamtkosten von über 500 Milliarden Euro. Und davon investieren wir nur einen Bruchteil, weniger als 5%, in das Verhindern von Krankheiten. Deutschland, Spitze bei den Kosten, bei Prävention, Schlusslicht. Die zweite Meinung ist wichtig. Sie kann Patienten schützen vor Überbehandlung, vor Eingriffen, die keinen Sinn machen, die aber gemacht werden, weil sie den Krankenhäusern Geld und Auslastung bringen. Echt sparen können wir uns viele OPs an Knie, Rücken, Herzkatheter und Röntgen. Wir brauchen endlich transparente digitale Unterlagen. Wer weiß, was er hat, was warum gemacht und verordnet wurde, braucht weniger Ressourcen und arbeitet gerne mit an seiner Gesundheit. Aber wenn alle Gesundheitsberufe einen Beitrag leisten, warum nicht auch alle Ministerien? Das Finanzministerium könnte sofort durch Abgaben auf Alkohol und Tabak die maßgeblichen Treiber von Hunderten von Erkrankungen ausbremsen. Das Verkehrsministerium könnte, statt Sprit zu subventionieren, bezahlbaren und funktionierenden ÖPNV ermöglichen und ein Tempolimit für Verbrenner verhindert Atemwegserkrankungen und Unfallopfer. Und das Landwirtschaftsministerium? Tja, gesundes, pflanzenbasiertes Essen. In jeder Kita, jeder Schule, jeder Kantine. Das ist einer der großen Hebel zu weniger Übergewicht, mehr Leistungsfähigkeit und mehr gesunden Lebensjahren. Ja, Selbstverantwortung ist wichtig. Aber die großen und echten Hebel für langfristige Gesundheit sind nicht mehr Druck auf Kosten, Mitarbeitende und jeden Einzelnen. Es sind gute Rahmenbedingungen für ein gesundes Aufwachsen, Essen, Bewegen, Arbeiten und Älterwerden. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das sagt auch unter anderem der Wissenschaftsrat, die Leopoldina und die Bundesärztekammer.
Die Meinung von Eckhard von Hirschhausen. Es war ein Versprechen, das Kanzler Merz dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gegeben hatte, die deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen wiederzubeleben. Und so weilten Selenskyj und ein Teil seines Kabinetts heute unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen in Berlin. Trat die Ukraine vor 4 Jahren noch als Bittsteller auf, hat sich die Situation nun doch zumindest etwas verändert. Die Ukraine ist zwar weiter auf deutsche Unterstützung angewiesen, doch auch Deutschland braucht die Ukraine, besonders ihr Wissen über Drohnentechnologie. Demian von Osten über die neue, umfassende strategische Partnerschaft.
Geräte für den Kriegsalltag in der Ukraine. Drohnen und unbemannte Fahrzeuge aus deutsch-ukrainischer Koproduktion. Bundeskanzler Merz und der ukrainische Präsident Selenskyj begutachten sie heute im Kanzleramt. Der Bundeskanzler sieht in der Zusammenarbeit große Chancen, auch für Deutschland.
Keine Verteidigungsindustrie ist innovativer geworden wie die der Ukraine. Mit unserer Unterstützung stärken wir damit zugleich die deutsche und europäische Verteidigungsfähigkeit und unsere industrielle Basis.
Selenskyj ist mit vielen Ministern nach Berlin gekommen, die sich mit ihren deutschen Amtskollegen austauschen. Die ersten gemeinsamen Regierungskonsultationen seit über 20 Jahren. Vereinbart wird eine strategische Partnerschaft. Bei der Luftverteidigung soll es mehr Unterstützung geben, außerdem beim Wiederaufbau der ukrainischen Industrie und der Energiesicherheit. Auch bei kritischen Rohstoffen und im kulturellen Bereich wollen Deutschland und die Ukraine stärker kooperieren. Der ukrainische Präsident pocht erneut auf einen schnellen und vollständigen EU- und NATO-Beitritt seines Landes. Wir brauchen weder eine EU-Leit noch eine NATO-Leit. Und ich denke, auch die EU oder die NATO brauchen die Ukraine als vollwertigen Partner mit unserer Armee, die eine starke Armee ist. Doch seine Armee braucht dringend Soldaten zur Ablösung. In Deutschland lebende Ukrainer im wehrfähigen Alter sollen deshalb verstärkt in ihre Heimat zurückkehren, findet Merz. Für alle geflüchteten Ukrainer gibt es nun ein neues Beratungszentrum, wenn sie zurückkehren wollen. Ralf Thiele war Oberst bei der Bundeswehr. Er hält die Zusammenarbeit mit ukrainischen Firmen im Rüstungsbereich auch aus deutscher Sicht für sinnvoll.
Eine Partnerschaft, in der wir lernen aus Daten, die in der Ukraine im Augenblick gerade gewonnen werden können, aber auch aus den taktischen Möglichkeiten der Ukrainer und zugleich ein Experimentierfeld haben in der Ukraine.
Selenskyj braucht derweil mehr Geld für die weitere Verteidigung seines Landes. Den Bundeskanzler hat er dafür auf seiner Seite. Merz will auf EU-Ebene dafür sorgen, dass der vereinbarte 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine endlich ausgezahlt wird. Dann könnte das Land etwa 2 weitere Jahre den Abwehrkampf gegen Russland finanzieren.
Der Krieg in der Ukraine, zuletzt deutlich in den Hintergrund geraten angesichts der Lage im Nahen Osten und im Iran. Noch viel weniger Aufmerksamkeit bekommt allerdings ein Krieg, der zur aktuell größten humanitären Krise weltweit geführt hat. So beschreiben jedenfalls die Vereinten Nationen die Lage im Sudan. Rund 12 Millionen Menschen sind dort auf der Flucht, Hunderttausende sind getötet worden. Vor genau 3 Jahren hat dieser Krieg im Sudan begonnen und immer wieder zum Jahrestag des Kriegsbeginns werden die Bemühungen verstärkt, die Krise zu beenden. So findet auch morgen wieder eine internationale Sudan-Konferenz statt. Ramin Zina.
Endlich wieder der Blick zur Tafel, endlich wieder ins eigene Schulheft schreiben. Aus dem Sudan geflohene Schüler lernen in einem improvisierten Klassenzimmer im Nachbarland Libyen. Auch Lehrerin Nafisa ist geflüchtet. Sie unterrichtet Geschichte, es geht um die Steinzeit. Die Kinder lechzen nach jeder Art von Thema. Nafisa kommt aus Darfur, einer Region im Sudan, in der in den vergangenen Monaten viele Kriegsverbrechen begangen wurden. An Schule war dort lange nicht mehr zu denken. Mein Herz zerreißt, wenn ich an die junge Generation denke. 2, 3 Jahre hatten die Kids überhaupt keine Bildung. Dabei sind es kluge Jungs, sie saugen das Wissen förmlich auf. Im Sudan sind Universitäten unter Beschuss, Schulen unter Beschuss. Was diese Kinder erlebt haben, spielt nicht in der Steinzeit, sondern ist einer der brutalsten Kriege der Gegenwart. 3 Jahre Kämpfe im Sudan, geschätzt 150.000 Tote, die meisten davon Zivilisten. Eine Miliz, die RSF, hat große Gebiete des Landes erobert und kämpft weiter gegen die sudanesische Armee um General al-Burhan, hier Anfang des Jahres in Katar. Mehrere Golfstaaten mischen im Hintergrund mit. Der Vorwurf, vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate wollen über die RSF-Miliz Zugang zu den Goldminen des Sudan. Kaum ein arabisches Land ist so reich an Ressourcen wie der Sudan. Auch um Öl und fruchtbares Ackerland wird gekämpft. Patronenhülsen liegen auf den Straßen rund um die Hauptstadt Khartoum. Viele Häuser sind mit Einschusslöchern übersät. Die Kämpfe haben hier zuletzt nachgelassen. Die Kinder spielen mit Holzgewehren den Krieg weiter nach. Die Älteren erzählen von Plünderungen und Massakern, als die RSF-Kämpfer ins Viertel kamen. Sie hatten keinen Respekt, weder vor Jungen noch vor Alten. Sie sagten zu uns, ihr seid alt, dann erlösen wir euch. Und dann haben sie Menschen erschossen. Er ist geblieben, Unfallchirurg Jamal Mohammed, arbeitet trotz ständiger Gefahr weiter im Sudan. Er leitet das Al-Nao-Krankenhaus, eines der wenigen, in denen noch operiert wird. Es fehlt an vielem. Medikamente, manchmal sogar Strom und sauberes Trinkwasser. Die RSF-Miliz hat gezielt Krankenhäuser und zivile Stadtviertel bombardiert. Ich habe immer eine Pflicht verspürt gegenüber meinem Volk und meinem Land. Deshalb bin ich geblieben. Lehrerin Nafisa ist gegangen, wie Millionen andere auch. Mit ihren Schülern sitzt sie im Klassenzimmer in Libyen und verspürt vor allem Sehnsucht nach der Heimat. Wir wünschen uns alle, dass der Sudan gesund wird und wir in Frieden zurückkehren können. Bis dahin bleibt ihnen nur das Leben im Exil und die Hoffnung, dass der Krieg eines Tages endet.
Und wir schalten jetzt in die sudanesische Hauptstadt Khartoum, wohin unser Korrespondent Ramin Zina gerade reisen konnte. Ramin, wie könnte es, große Frage, ich weiß, wie könnte es zu einem Frieden im Sudan kommen? Wer kann dafür sorgen?
Ich bin da leider wenig optimistisch, Jesse. Ich sehe kein Interesse bei den Kriegsparteien, bei den Generälen der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz, diesen Krieg bald zu beenden. Ich empfinde weiter einen großen Machthunger und dieser Krieg wird weiter von beiden Seiten sehr brutal geführt. Die RSF-Miliz, die sticht da sicherlich nochmal hervor. Die Vorwürfe sind enorm, ethnische Säuberungen gegen indigene Stämme, Massaker, die wurden dann teilweise noch von den Kämpfern aufgenommen und online gestellt. Es gab überhaupt keine politischen Konsequenzen. Sie konnten tun und lassen, was sie wollten. Im Westen des Sudan, die Welt hat einfach zugeschaut oder besser gesagt, eigentlich hat sie weggeschaut. Sicherlich eine ganz entscheidende Rolle. Die Golfstaaten, die Vereinigten Arabischen Emirate behaupten, sie würden die RSF-Miliz nicht unterstützen. Aber jeder unabhängige Beobachter dieses Krieges sieht das anders, ist überzeugt. Es gibt nicht nur finanzielle Unterstützung, auch Munition, Waffen, beispielsweise moderne Drohnen werden an die RSF geliefert. Es werden auch von den Emiraten ausländische Söldner rekrutiert für die RSF-Miliz. Und so wird der Krieg immer weiter angefacht von außen. Sicherlich gäbe es da die Möglichkeit für Verbündete der Vereinigten Arabischen Emirate, die USA oder auch die Bundesregierung, politischen Druck auszuüben. Mhm. Aber das passiert nicht.
Mhm. Morgen findet ja in Berlin eine Sudan-Geberkonferenz statt. Was hörst du vor Ort, Ramin? Was braucht das Land? Was brauchen die Menschen am meisten?
Die Menschen brauchen Essen, die Menschen brauchen Trinken, sie brauchen Medikamente. Wir haben heute mit einer Familie gedreht und mit einer Familie sprechen können, die aus Darfur geflohen ist, also vor der RSF-Miliz geflohen ist. Die hat erzählt, dass sie wochenlang Tierfutter und Pflanzenblätter gegessen hat. Also so groß ist die Verzweiflung. Es gibt eine massive Hungersnot in diesem Land. Es sind 15 Millionen geschätzt, 15 Millionen Menschen auf der Flucht von insgesamt 45 Millionen Sudanesen. Also jeder Dritte, das ist eine Dimension, die gibt es nicht nochmal auf der Welt. Also da ist es sicherlich positiv erstmal, dass es eine Geberkonferenz morgen in Berlin gibt. Wie schon gesagt, wichtig wäre, dass das Ganze dann noch mit politischem Druck auf die indirekten und direkten Teilnehmer dieses Krieges verbunden wird. Und dann würden sich sicherlich auch die Menschen hier im Sudan einen Tick weniger alleingelassen fühlen.
Mhm. Vielen Dank, Ramin Sina in Khartoum. Dankeschön. Und liebe Zuschauer, Sie können spenden für die Menschen im Sudan an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft, Stichwort ARD, Nothilfe Sudan. Die Spendenkontonummer lautet DE 53 200 400 600 200 400 600 oder auch online ist es möglich auf spendenkonto-nothilfe.de. So, und jetzt geht's weiter mit Nachrichten des Tages und die hat Romy.
Nach den gescheiterten Friedensverhandlungen am Wochenende hat US-Präsident Trump eine neue Gesprächsrunde mit Iran angedeutet. Der New York Post sagte, er in den nächsten zwei Tagen könne Bewegung in die Sache kommen. Gleichzeitig erhöhen die USA den Druck auf das iranische Regime. Seit gestern Nachmittag blockiert das US-Militär den Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz. Seitdem haben offenbar nur wenige Schiffe die Meerenge passiert. Und währenddessen hat es erste Gespräche zwischen Israel und Libanon zur Beendigung der gegenseitigen Angriffe gegeben. In Washington empfing US-Außenminister Rubio die Botschafter beider Seiten. Die libanesische Regierung möchte einen Waffenstillstand. Israels Regierung fordert zunächst eine Entwaffnung der radikal-islamischen Hisbollah. Es war der erste direkte Kontakt beider Seiten seit mehr als 40 Jahren. Bundesfinanzminister Klingbeil plant, dass die Steuersätze für Benzin und Diesel bereits vom 1. Mai bis 30. Juni um jeweils 17 Cent pro Liter gesenkt werden. Er brachte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg. Wenn der Termin gehalten werden soll, müsste das Vorhaben noch im April im Parlament verabschiedet werden. Das Kartellamt bekräftigte die Erwartung, dass der Preisnachlass an die Verbraucher weitergegeben wird. Im Gesetzesvorschlag ist dies aber nicht verankert. Und dann noch zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen hat am dritten Spieltag der WM-Qualifikation gegen Österreich 5:1 gewonnen. Durch den klaren Erfolg in Nürnberg führt das Team von Bundestrainer Wück die Tabelle weiterhin an.
Dritter Sieg im dritten Spiel der WM-Qualifikation. Deutschland von Beginn an überlegen. Ecke Brandt, Kopfball Knack, El Sharif ist da einmal, zweimal und dann ist der Ball doch im Tor. Nicole Anjomi 1:0 in der 17. Minute. Dann ein großer Schreck. Julia Gwin, die Kapitänin, etwas hart gestoppt, die Schulter schmerzt. Wenig später muss sie raus, wohl eine Vorsichtsmaßnahme. Zweite Hälfte, Brandt stark rüber zu Endemann, 52. Minute, 2:0. Ecke Brandt und das 3:0. Ein Eigentor der Österreicherin Puntigam. Nüsken berührt den Ball vorher allenfalls noch minimal. Souveräner und spielfreudiger Auftritt des DFB-Teams. Brandt 4:0, 76. Minute. Jule Brandt, die Spielerin des Spiels. Direkt im Anschluss Österreichs D'Angelo Fallett, Berger, kleiner Makel an einem fast perfekten Abend. Die Gastgeberinnen weiter gefährlich, Lea Schüller eingewechselt, trifft in der 83. Minute zum 5:1, dies auch der Endstand.
Er grünt, blüht und kann gerade jetzt im Frühling sehr malerisch sein, der Wald. Dennoch wird der allergrößte Teil der Waldfläche in Deutschland forstwirtschaftlich genutzt. Und da kommt meist sehr schweres Gerät zum Einsatz. An die 20 Tonnen kann ein Holzlader auf einmal aus dem Wald holen. Oft hinterlässt der aber große Schneisen. Und so wird mancherorts wieder auf eine Arbeitsweise gesetzt, die es schon seit Jahrhunderten gibt, mit Hilfe von Rückepferden. Weniger effizient, dafür aber schonender, eben für den Wald. Mittendrin, im Hegau bei Mühlhausen-Ehingen, hat sich Martin Rottach angeschaut, wie das funktioniert.
Ein Beruf mit Tradition, gegenseitigem Vertrauen und purer Kraft.
Es gibt nichts Schöneres. Ich freue mich immer, wenn ich im Wald bin.
Eine Art der Waldarbeit zwischen Wirtschaftlichkeit und Naturschutz.
Diese Bodenverletzungen, die verheilen schnell wieder. Anders als Fahrspuren von schweren Maschinen.
Mit dem Pferd Holz aus dem Wald ziehen. Eine jahrhundertealte Technik und doch aktueller denn je. Jana Heitzmann will heute mit ihrem Kaltblut-Wallach Santero Roterlen aus Sumpfland ziehen. Sie ist eine von nur wenigen Pferderückern in Deutschland, so heißt der Beruf. Bevor es losgeht, muss sie im Stall das Tier vorbereiten, gründlich striegeln und den Schweif flechten.
Dass der uns nachher beim Holzrücken nicht behindert und nicht in Kette hängen bleibt oder so.
Immer freitags und samstags geht die 30-Jährige mit ihrem Pferd in den Wald. Kaltblüter wie der 750 Kilo schwere Santero sind extra für diese Arbeit gezüchtet.
Wir haben einfach eine starke Hinterhand, eine starke Brust und sind eigentlich sehr gelassene Pferde.
Eine halbe Stunde später sind die beiden fertig. Alles sitzt, der Arbeitstag kann starten.
Gut, los geht's.
10 Kilometer entfernt ihr heutiges Einsatzgebiet. Hier fallen schon die Roterlen, die Santero und Jana gleich an den Weg ziehen müssen. Aller Hindernisse zum Trotz.
Jawohl, so ist er brav.
Etwa 300 Kilogramm wiegt dieser Baum. Die richtige Kommunikation zwischen Pferd und Mensch dabei entscheidend. Und natürlich Vertrauen.
Er wird mir überall durch, auch wenn er selber sehen würde, es funktioniert nicht. Ja. Und ich sage, du gehst da durch, dann würde er es probieren.
Die Arbeit in der Natur, eine Leidenschaft im Leben von Jana Heitzmann, neben zwei Kindern und Bürojob. Aber warum das Pferderücken überhaupt? Wäre eine große, moderne Maschine nicht effektiver? Förster Werner Hornstein zeigt nebendran, warum er auf Pferde setzt. Vor 20 Jahren haben hier schwere Maschinen gearbeitet, mit Spuren bis heute.
Das sind ja quasi irreparable Schäden. Die
irreparabel oder wie lange braucht es, bis es sich wieder regeneriert?
Das geht Jahrzehnte bis zu 100 Jahren.
Und weiter oben am Berg in einem Nachbarwald sieht man, was große Maschinen anrichten können. Dabei ist das hier noch nicht einmal Sumpfland wie unten bei den Roterlen. Im Vergleich dazu sind solche Schäden wie durch die Hufe des Kaltbluts marginal, zeigt der Förster. Klar sei der Einsatz der Tiere teurer, sagt er, aber mit dem Holzerlös rechne es sich trotzdem.
Also die stärksten Stämme, die rauskommen, so mit 30 cm, da könnte man den schon Richtung Parkettholz oder Richtung Palettenproduktion was machen. Also es wird aber in die Schweinbladerproduktion fließen.
Manuell statt maschinell. Naturschonend statt auf Effizienz getrimmt. Jana Heitzmann wurde vor 2 Jahren von Förster Werner Hornstein gefragt, ob sie nicht professionell Pferde rücken wolle. Trotz anfänglicher Bedenken, der Schritt hat sich für sie als guter Nebenverdienst bezahlt gemacht.
Er hat mir versprochen, ich brauche keine Werbung machen und das Versprechen hält er bis heute. Ich habe immer Arbeit, wenn ich sie will.
Etwa 30 Bäume später, eine letzte Anstrengung für Santero. Dann hat er seinen Arbeitstag geschafft und für alle geht es damit zurück zum Stall. Dort lassen die Waldarbeiter den Tag Revue passieren und ein bisschen wird es auch philosophisch.
Es es ist ein Lebensstil, es ist eine Lebenseinstellung und es ist einfach was Entschleunigendes, was Schönes.
Etwas, das sie erfüllt und in der Gemeinschaft mit Familie und Freunden genießen kann.
Manchmal braucht es nicht viele Worte, um zufrieden zu sein.
Zufrieden mit einem Leben zwischen harter Arbeit und der Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu tun.
Ja, und im besten Fall noch mit einem echten Picasso zu Hause über dem Sofa. Ein Bild, das 1 Million Euro wert ist. Das gab es heute nämlich zu gewinnen in einer weltweiten Lotterie. Jeder, der eines von 12.000 Losen ergattert hatte, durfte am Abend in Paris auf das große Glück hoffen. Das Ganze dient einem guten Zweck. Bei der ersten von 3 bislang Picasso-Verlosungen 2013 gewann ein Sprinklermonteur aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania. Und diesmal Sabine Boland.
Paris bietet in Sachen Kunst für jeden Geschmack etwas. Für die meisten Menschen sind Kunstwerke aus Louvre und Co. fürs Wohnzimmer zu Hause allerdings unbezahlbar. Doch gerade konnte man einen Klassiker ergattern für 100 Euro und viel Glück. Sie gewinnen den Picasso im Wert von 1 Million. Ein Picasso für 100 Euro, so heißt die Aktion. Bis heute Mittag konnte man online Lose kaufen, um dieses Bild zu gewinnen. Tête de femme, auf Deutsch Frauenkopf, gemalt 1941. Es zeigt Picassos Geliebte und Muse Dora Maar. Er hat sie sehr geliebt. Und dieses Bild sicher auch. Picasso hat es bis zu seinem Tod behalten. Es war immer in seinem Atelier. Picasso ist allgegenwärtig in Paris, im Museum mit seinem Namen, von anderen Künstlern liebevoll gewürdigt. Viele Jahre hat das Maler-Workaholic-Genie in der französischen Hauptstadt gelebt. Hier hat er auch Dora Maar kennengelernt und sie vielfach gemalt. Eine Galerie hat das Schwarz-Weiß-Porträt zum Vorzugspreis zur Verfügung gestellt. Von den Einnahmen der 120.000 verkauften Lose gehen 1 Million Euro an die Galerie, 11 Millionen an eine französische Stiftung zur Alzheimer-Forschung. Ganz im Sinne Picassos, findet sein Enkel. Es war sehr wichtig für ihn, diskret zu sein, großzügig und den Menschen zu helfen, die es brauchen. In Deutschland verhinderte die Glücksspielbehörde den Loskauf. Kleiner Trost, das Picasso-Museum in Münster zeigt zurzeit ähnliche Porträts. Hätten die Fans ein Los gekauft?
Ja, ich hätte gerne ein Picasso zu Hause.
Ich male selber. Ich müsste erst mal einen Platz für Picasso finden.
Dabei misst das 100-Euro-Bild gerade mal 40 mal 25 Zentimeter. Die Verlosung fand am Abend im Auktionshaus Christie's in Paris statt und wurde weltweit online übertragen. Initiatorin Perrie Cochin überraschte den Gewinner, einen Kunstliebhaber aus Frankreich, völlig. Sie haben das Picasso-Bild gewonnen. Der Frauenkopf gehört Ihnen. Er hat so seine Zweifel. Woher weiß ich, dass es kein Scherz ist? Ist es nicht. Er kann nun überlegen, ob er seinen Picasso behält oder verkaufen möchte. Alle, die leer ausgegangen sind, haben einen großen Beitrag zur Forschung gegen die Alzheimer-Krankheit geleistet.
Die 120.000 Lose, die es natürlich sind, die brauchen wir bei uns für die Wetterlotterie nicht, denn das Wetter ist bei uns gar keine Lotterie. Du, lieber Sven, kannst uns nämlich ganz genau sagen, wie es wird, das Wetter.
Also das war mal so eine Überleitung, die kann ich mir stundenlang wieder anhören. Die hat mir gut gefallen. Und wettermäßig kann ich auch einiges sagen. Da kommt nämlich ein Zwischenhoch auf uns zu. Das Wetter wird wärmer, es wird relativ freundlich. Am Donnerstag noch mal ein paar Schauer, dann wieder freundlich. Also es ist wechselhaftes Wachstumswetter mit sehr freundlichen Phasen. Das war die Kurzzusammenfassung. Und hier sieht man quasi dieses Zwischenhoch auf dem Satellitenbild, wie sich hier so ein bisschen reinfrisst, schon in den Westen Deutschlands. In der Osthälfte und auch über Bayern, Baden-Württemberg hielten sich dichte Wolken. Und dann gibt es hier das neue Tief über den britischen Inseln. Aber das braucht noch ein bisschen, bis es eben da ist. Und deswegen wird es morgen für viele schön. Wenn wir weiterschauen an dieser Stelle, und zwar auf Temperaturen, dann sieht man in der Osthälfte unter den Wolken war das heute wirklich kalt. Chemnitz gerade mal 8 Grad. Normal nach dem langjährigen Mittel 1991 bis 2020 würde man heute 11 erwarten. Anders in Düsseldorf, da waren wir schon drüber mit 16,2 über den 14,9. Aber in dieser Jahreszeit, 14. April, kann es wärmer werden. Düsseldorf hatte da schon mal 28,1 Grad, Chemnitz 24 Grad 2007. So, jetzt gehen wir in die heutige Zeit zurück. Was passiert? Wir sehen es auf dem Vorhersagefilm, auch in die Osthälfte kommt dann die wolkenfreie Luft. Morgen mit dem Sonnenschein im Süden, gerade Richtung Bayern, halten sich noch zäh die Wolken. Dann ist aber das Zwischenhoch da. Viel Sonnenschein morgen, später kommen Quellwolken hinzu. Von Westen dann auch ein paar Schleierwolken des eben gesehenen Tiefs. Und im Süden ist es noch eine zähe Partie. Die Temperaturen in dieser Nacht, die liegen unter den Wolken in Niederbayern bei plus 9 Grad. In einigen Hochtälern und ganz im Norden bei minus 1, alle anderen dazwischen. Und morgen Nachmittag gibt es dann aber 16 bis 21 Grad in den Höhenlagen und an der See ein bisschen frischer. Die Aussichten zeigen dann am Donnerstag ein paar Schauer, vielleicht auch mal Blitz und Donner dazwischen. Freitag wieder ruhiger und dann bis 23 Grad am Oberrhein, Jesse.
Ach, das mit den 16 bis 19, das gefällt uns hier auch schon ganz gut in Hamburg.
Ist okay, ne?
Vielen Dank, Sven.
Gerne.
Das waren heute unsere Tagesthemen. Jetzt diskutiert Sandra Maischberger hier über die Lage am Persischen Golf und über die versprochenen Entlastungen bei uns.
Und zu Gast sind unter anderem der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, und Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur.
Wir wünschen noch einen schönen Abend. Bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.